Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Freitag, den 23. April. Heute geht's bei uns um Folgendes. Vorurteile gegenüber Roma und Romnia gibt es viele. In Basel ist der Umgang mit bettelnden Gruppen aus Rumänien seit letztem Sommer Dauerthema.
Zum Beispiel ein Thema ist so die Aufdringlichkeit. Die Bettelnden, die sind dann so, ja, was ist denn so aufdringlich? Und solche Fragen, die halt auch beschäftigen.
Dann eine schweizweite Kampagne geht der Frage nach, welche Menschen Raum einnehmen können und welche nicht.
Dieser Raum sollte von unten verhandelt werden. Er sollte von allen verhandelt werden. Er sollte gemeinsam verhandelt werden.
Und im Radioblog verliert der Protagonist eine unerwartet wichtige Fähigkeit.
Bedenke aber Folgendes. Wenn ich dir diesen Wunsch erfülle, wirst du deine Gabe, immer genau die richtigen Töpperwarebehälter für deine Essensreste auszusuchen, verlieren.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Noel Grossenbacher.
Nach langem Hin und Her ist nun klar, was auf dem Zürcher Koch-Areal passiert. Auf dem ehemaligen Industrieareal in Albisrieden sollen 2023 gemeinnützige Wohnungen gebaut werden und ein Park fürs Quartier entstehen. Dies gab der Zürcher Stadtrat gestern bekannt. Vor 8 Jahren wurden große Teile des Areals besetzt. Die BesetzerInnen sind trotz Konflikten mit der Stadt und der UBS, welche das Areal gekauft hat, bis heute dort geblieben. Kritik an der Basler Staatsanwaltschaft. Seit über 2 Jahren ist eine Anzeige gegen den ehemals Vorsitzenden der rechtsextremen Partei PNOS, Tobias Steiger, hängig. Hintergrund ist eine Rede mit antisemitischen Botschaften an einer PNOS-Demo von 2018 in Basel. Die Anzeige des israelitischen Gemeindebunds wegen Verletzung der Rassismusstrafnorm liegt laut Recherchen der Nachrichtensendung 10 vor 10 nach 2 Jahren immer noch auf dem Tisch. Der jüdische Dachverband und der Strafrechtsprofessor Marc Piet werfen der Basler Staatsanwaltschaft nun vor, auf dem rechten Auge blind zu sein. Die Staatsanwaltschaft weist die Vorwürfe von sich und nannte gestern gegenüber 10 vor 10 Ressourcenknappheit als Grund für das schleppende Verfahren gegen den Rechtsextremen. Ganz anders geht die Basler Staatsanwaltschaft gegen die Basel Nazifrei-DemonstrantInnen vor. Unter diesem Titel demonstrierten vor 2 Jahren rund 1000 Menschen unbewilligt gegen den eben erwähnten rechtsextremen Aufmarsch. Die Staatsanwaltschaft führt zurzeit rund 60 Verfahren. Viele der DemonstrantInnen wurden bereits wegen Landfriedensbruch verurteilt. Die krassen Urteile in der Prozessreihe in Basel werfen hohe Wellen. Zuletzt wurde eine 28-jährige Frau allein wegen ihrer Teilnahme an der Gegendemonstration zu 8 Monaten Haft verurteilt. Gestern allerdings musste die Staatsanwaltschaft zum ersten Mal im Basel-Nazifrei-Prozess eine Niederlage einstecken. Dies berichtet das Basler Online-Magazin Baschur. Der Angeklagte wurde nach 4-stündiger Beratung zum Urteil freigesprochen. Es sei zu unklar, ob der Mann wirklich die Person ist, die vom Basler Geheimdienst bei der Demonstration im November 2018 gefilmt wurde. Die humanitäre Seenotrettung SOS Méditerranée wurde Zeugin eines Schiffsunglücks im zentralen Mittelmeer. Ein Schlauchboot mit 130 geflüchteten Menschen an Bord war am Mittwochmorgen in Seenot geraten. Nachdem das Rettungsschiff der NGO einen Notruf erhalten hatte, suchte die Crew der Ocean Vikings nach eigenen Angaben stundenlang nach dem Boot in Seenot. An der Unglücksstelle nordöstlich von Tripolis angekommen, kam jede Hilfe zu spät. Die 130 Personen wurden tot aufgefunden. Russland ordnete gestern den Truppenabzug aus der Ukraine an. Nach den zuletzt gewachsenen Spannungen im Ukraine-Konflikt hat Russland die Rückkehr von Soldaten zu ihren Stützpunkten im Landesinnern angeordnet. Dies berichtet SRF News. In den letzten Wochen waren über 100.000 russische Soldaten im Grenzgebiet zwischen der Ukraine und Russland aufmarschiert. Der Aufmarsch hatte vor Ort für viel Anspannung und Nervosität gesorgt. Es wurde von der russischen Regierung nie kommuniziert, wofür die Soldaten ursprünglich in das Grenzgebiet gekommen sind. Und noch zum Wetter. Heute Freitag erwartet uns viel Sonne, das Thermometer steigt auf bis zu 17 Grad. Auch am Wochenende gibt es freundliches Wetter, der Himmel bleibt wolkenlos bei Temperaturen bis zu 20 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Einige Wochen im Jahr sind sie in Bern, bettelnde Gruppen aus Osteuropa, vorwiegend Roma und Romnia aus Rumänien. Sie suchen nach Arbeit und fragen in der Innenstadt nach Geld, um in ihrer Heimat davon leben zu können. In Basel sind die bettelnden Gruppen seit letztem Jahr politisches Dauerthema, denn dort sind die Roma und Romnia nach dem Sommer nicht wieder gegangen, wie es in den Jahren zuvor der Fall war. Gleichzeitig mit ihrer Ankunft letzten Sommer wurde das Bettelverbot in der Basler Innenstadt aufgehoben. In den Augen rechter Politiker war das ein Fehlentscheid. Nathalie Sick unterstützt den Verein für Gassenarbeit Schwarzer Peter in Basel bei der Roma-Thematik. Noel Grossenbacher hat sich mit ihr über die bettelnden Roma und Romnia unterhalten und zuerst gefragt, weshalb die Gruppen aus Osteuropa überhaupt in die Schweiz kommen.
Die sind hier, weil sie in Rumänien, also die meisten kommen aus Rumänien, nicht leben können. Also die Lebensumstände sehr hart sind und sie zu wenig Geld haben. Und deswegen kommen sie her und betteln um Geld und leben halt auf der Straße. Allerdings sind auch viele da, die eigentlich gerne arbeiten würden.
Sind denn Roma ständig unterwegs oder gehen sie immer wieder zurück nach Rumänien?
Also, dass sie reisen oder dass sie hin und her pilgern, das ist so wie so ein bisschen so eine Vorstellung, die wir haben, dass Roma-Reisende sind. Sind sie aber ursprünglich nicht. Aber sie müssen halt einfach reisen, weil sie eben Geld verdienen müssen. Und ja, sie gehen zurück nach Rumänien, weil eigentlich ist das Ziel, dass sie in Rumänien leben können. Da sind sie zu Hause, da sind ihre Familien.
Sie haben es vorher gesagt, dass viele auch arbeiten möchten. Wie funktioniert denn das, beziehungsweise wie funktioniert das nicht, in der Schweiz arbeiten zu können als Roma?
Es funktioniert nicht, weil sie der Sprache nicht mächtig sind, meistens, die hierher kommen. Es ist einfach ein Traum, der so geführt wird, irgendwie, dass sie da arbeiten möchten. Es sind auch zum Teil absurde Vorstellungen, die sie haben von den Löhnen, die hier gezahlt werden. Eigentlich wären sie ja berechtigt, hier zu arbeiten, wegen Schengen.
Wie funktioniert denn Ihre Arbeit mit den Menschen, die hier betteln? Was haben Sie da für einen Kontakt? Was nehmen Sie für Bedürfnisse wahr?
Also ein großer Teil unserer Arbeit besteht aus Aufklärung, wie das System hier funktioniert, wie die Normen hier gelebt werden, was zum Beispiel Sauberkeit angeht oder auch rechtliche Fragen, die sich sehr beschäftigen und Bedürfnisse, halt eben so großes Verlangen nach Wissen, wie die Menschen hier funktionieren. Zum Beispiel ein Thema ist so die Aufdringlichkeit. Wir Bettelnden, die sind dann so, ja, was ist denn so aufdringlich? Und solche Fragen, die halt auch beschäftigen.
Das Klischee ist ja, dass weit oben in der Hierarchie quasi in mafiösen Strukturen jemand sehr viel Geld verdient, ein Bettelboss. Wie erleben Sie das?
Das kann ich so nicht bestätigen. Es gibt auch Studien dazu, die gemacht wurden, auch schon in anderen Ländern, also in Deutschland und in Österreich. Und jetzt auch hier in Basel wurde von Joel Temeshwari eine Studie durchgeführt und es ist nicht so, dass da irgendwo ein Bettelboss ganz oben ist und hier die Menschen auf der Straße dann ausnimmt. Es ist klar so, dass es Familien sind, die sich gegenseitig unterstützen und die gegenseitig sich auch pushen und alles im Rahmen eines ganz normalen Familienlebens Lebens.
Geld geben oder nicht, ist ja immer die Frage. Und nach meinen Beobachtungen beispielsweise schütteln in Bern die meisten Menschen im Tram den Kopf, wenn sie nach Geld gefragt werden. Was unterstützt man denn, wenn man ein paar Rappen auf die Hand einer Person gibt, die aus Rumänien kommt?
Ich glaube, die richtige Antwort, ob man Geld geben soll oder nicht, die gibt es wenig, weil es ist ein, das irgendwie kurzfristig Bedürfnisse befriedigen kann. Sei es, um sich einen Kaffee zu kaufen oder halt so ein bisschen Geld nach Hause zu schicken. Ich denke, da ist halt schon auch die Politik gefragt, in Zusammenarbeit mit der EU generell, was gemacht werden kann, um Familien in EU-Ländern, also das möchte ich schon auch mal betonen, dass da halt Projekte unterstützt werden können oder geschaffen werden können, die langfristig auch Hilfe schaffen.
Nathalie Sick arbeitet bei der aufsuchenden Gassenarbeit Schwarzer Peter in Basel. Später in der Sendung diskutieren wir die Frage, wem unter anderem der öffentliche Raum gehört. Erst übergeben wir das Mikrofon, aber noch einer Zürcher Sängerin. Hier ist Naomi Laren mit ihrem neuen Song Red Room.
Oh, Michael. Drunk tonight.
Rabe Info.
Wem gehört der Raum? Diese Frage stellt eine Kampagne, die in dieser Woche schweizweit durchgeführt wird. Dies und jenseits des Röstigrabens finden Aktionen statt, welche Raum auf verschiedene Arten thematisiert. Welchen Raum genau, das habe ich Madeleine Müller gefragt.
Wir beziehen uns bei dem Wort Raum oder bei dem Begriff Raum auf verschiedene Formen von Raum. Also einerseits gibt es den physischen Raum, dann gibt es den Diskursraum und dann dazu noch den Raum für Selbstbestimmung. Genau, und wir sprechen wie eigentlich die Ungleichheit in der Verteilung an.
Mit der Ungleichheit der Verteilung meine die Kampagne, dass nicht alle Menschen die gleichen Möglichkeiten hätten, Räume zu nutzen.
Generell wäre es ja wie wünschenswert oder sollte es sein, dass der Besitz des Raumes so verteilt wird, je nachdem, wer ihn braucht. Wir sehen aber, dass die Raumverteilung eigentlich eine Frage von Eigentum und finanziellen Mitteln ist.
Raum einnehmen sei also ein Privileg. Während manche Menschen ihre Häuser leer stehen lassen, seien andere obdachlos auf der Straße oder leben in Nothilfeunterkünften. Corona habe diese Situation noch weiter verschärft.
Die Forderungen, die halt vom Bund gestellt werden, wie das Zuhause bleiben und jetzt in Basel spezifisch der Satz gemeinsam gegen gemeinsam gegen Corona. Das ist nicht für alle möglich, damit werden nicht alle Menschen gemeint. Und ich glaube, das ist wie anhand von Corona, zeigt sich, wer gehört wird und wer gar nicht bemerkt wird.
Obdachlose Menschen würden zum Beispiel schlecht der Aufforderung folgen können, zu Hause zu bleiben. Ein Zuhause für alle sei denn auch eine der Forderungen der Kampagne. Im Rahmen dieser Kampagne wurde unter anderem am Mittwoch ein Haus in Basel besetzt. Es gab Aktionen in Lausanne und eine riesige Solidaritätsbekundung auf dem Dach der Reitschule. Aber mit der Aktionswoche sei das Thema Raum noch nicht abgeschlossen, sondern müsse weiterhin im Fokus bleiben.
Dieser Raum sollte von unten verhandelt werden. Er sollte von allen verhandelt werden. Er sollte gemeinsam verhandelt werden.
Das sagt Madeleine Müller von der Kampagne «Gemeinsam gegen Leere – Wem gehört der Raum?».
Rabe Info. Radioblog.
Es ist Freitag und somit Zeit für unsere akustische Kolumne, den Radioblog. Heute stammt dieser von Lukas Job, er ist Kinder- und Jugendbetreuer sowie freier Texter und Comiczeichner. Heute gibt's von ihm eine Geschichte eines Angestellten aus dem Kanton Aargau, der auf seinem Arbeitsweg eine folgenschwere Bekanntschaft macht.
Martin war ein gewissenhafter Angestellter. Jeden Morgen pendelte er vom aargauischen Rudolfstetten-Friedlisberg nach Bremgarten, wo er seit vielen Jahren im Büro einer Kunststofffabrik arbeitete. Morgens packte er seine Arbeitsutensilien zusammen, Laptop, Smartphone, Notizblock, Schreibzeug und Agenda. Nicht fehlen durfte seine Zwischenverpflegung, meist eine Frucht, die gerade Saison hat, oder ein Getreideriegel, und der Tupperware-Behälter mit dem Mittagessen drin. Tupperware-Behälter werden aus dem Kunststoff Polyethylen angefertigt. Aufgrund ihres Gewichts, ihrer Widerstandsfähigkeit und ihrer Geruchlosigkeit eignen sie sich bestens zum Aufbewahren von Lebensmitteln. Geschmack und Frische bleiben über längere Zeit erhalten, gleichzeitig ist die Hygiene gewährleistet. Die ersten Tupperware-Behälter kamen in den 50er Jahren auf den Markt und sollten die Essgewohnheiten der Menschen für immer verändern. Auch heute noch erfreuen sich die Behälter aus Polyethylen großer Beliebtheit. Aus Martins Leben waren die Behälter jedenfalls nicht mehr wegzudenken. Er füllte sie meist mit einfachen Gerichten, Teigwaren mit Tomatensauce zum Beispiel, Hörnli-Auflauf, Steinpilzrisotto oder auch mal ein paniertes Schnitzel mit Bratkartoffeln und Dosenerbsen. In der Betriebskantine wärmte er die Resten dann in der Mikrowelle auf. Martin war ein Meister im Auswählen seiner Tupperware-Behälter. Im Schubladen in der Küche, wo er die Behälter aufbewahrte, hatte sich über all die Jahre eine beträchtliche Auswahl angesammelt. kleine, lange, breite, hohe, flache, pinke, hellgrüne, hellblaue oder auch durchsichtige mit einem giftgrünen Deckel. Die durchsichtigen mit dem giftgrünen Deckel ließen sich besonders gut verschließen, waren aber auch nicht ganz einfach aufzukriegen. Wenn Martin mittags im Büro sein Hemd nicht mit Tomatensauce bekleckern wollte, musste er diesen Behälter beim Öffnen besonders gut festhalten und den Deckel ganz langsam abnehmen. Jeweils am Vorabend, wenn es ans Umfüllen der Essensreste ging, schnappte sich Martin intuitiv immer genau jenen Tupperware-Behälter, der exakt zur Essensmenge passte. Egal ob der breite, der hohe oder der besonders gut verschließbare, durchsichtige mit dem giftgrünen Deckel, immerzu passte die Teigwaren- oder Risotto-Menge haargenau in den jeweiligen Behälter. Diesbezüglich konnte Martin niemand das Wasser reichen, geschweige denn die Tupperware-Behälter. Wenn er Arbeitsutensilien, Zwischenmahlzeit und Behälter in seine Ledertasche gepackt hatte, verließ Martin seine Wohnung, spazierte zum Bahnhof Rudolfstetten und fuhr mit der Bremgarten-Dietikonbahn nach Bremgarten bis zur Haltestelle Obertor. Die Fahrt dauerte 14 Minuten. Eines Morgens auf dem Weg zum Bahnhof erschien ihm eine Fee.
«Du hast Glück, Martin. Ich bin gekommen, um dir einen Wunsch zu erfüllen.»
«Tatsächlich?» fragte Martin. «Wie schön, dann wünsche ich mir, dass ich fliegen kann, so wie die Vögel hoch oben in der Luft. Das wollte ich schon als kleiner Bub immer können.»
«Gerne erfülle ich dir deinen Wunsch», erwiderte die Fee. «Bedenke aber Folgendes. Wenn ich dir diesen Wunsch erfülle, wirst du deine Gabe, immer genau die richtigen Tupperware-Behälter für deine Essensreste auszusuchen, verlieren.»
Martin musste laut auflachen und antwortete der Fee, dass er viel lieber fliegen würde, denn wer sei schon auf die passenden Tupperware-Behälter angewiesen. Sodann geschah es, dass Martin sich fortan nicht mehr der Bremgarten-Dietikonbahn, sondern seinen Flugkünsten bediente, um rechtzeitig zur Arbeit zu erscheinen. Jedoch schaffte er es nicht mehr, beim Umfüllen der Essensreste den passenden Behälter auszusuchen. Entweder wählte er einen viel zu großen, sodass in seiner Tasche kein Platz mehr für Laptop und Agenda blieb, oder er wählte einen viel zu kleinen, wobei der Behälter auf dem Flug zur Arbeit schon mal aufschnellte und sich Teigwaren und Tomatensauce in der ganzen Ledertasche verteilten. Das war dann jeweils kein schöner Anblick im Büro, und er verbrachte ganze Vormittage damit, seine Utensilien und seine Tasche zu reinigen, was ihn zusätzlich in Stress versetzte. Kein Wunder wirkte sich das negativ auf Martins Arbeitshaltung aus. Die sorgfältige, ja akribische Herangehensweise, die seine Arbeit stets ausgezeichnet hatte, ließ plötzlich zu wünschen übrig. Seine neuen Lebensumstände waren ihm irgendwie peinlich, sodass er nie jemandem etwas davon erzählte. Zwar konnte er nun frei herumfliegen, doch sein nur noch stressiger Arbeitsalltag hinderte ihn daran, von dieser Gabe unbeschwert Gebrauch zu machen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info vom Freitag, den 23. April. Auf unserer Webseite rabe.ch gibt's Podcasts aller Infosendungen zum Nachhören sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's am Montag wieder, wie immer um 11. Dann berichten wir unter anderem über die Langzeitfolgen der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl auf die Gesundheit der Menschen in der Schweiz. Beigetragen zu dieser Sendung haben Noel Grossenbacher und Lukas Job und am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Schön, dass ihr dabei gewesen. Ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.